Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Hallo und herzlich willkommen bei Waufgeschnappt mit heute Teil 2 zum Thema Mythen und falsche Annahmen zur Hundegesundheit und Doc Polly. Doc Polly ist Frau Dr. Medved Tanja Pollmüller und sie stellt sich heute hier auch nochmal kurz vor, denn vielleicht habt ihr die erste Folge ja nicht gehört.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin seit über 17 Jahren Tierärztin und bin spezialisiert auf Kleintiere. Das sind Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster und andere kleine Heimtiere, so nennt man die nämlich. Und habe eine eigene Tierarztpraxis seit über 8 Jahren in Aalen, in der Mitte von Deutschland zwischen Dortmund und Münster. Und neben meiner Tierarztpraxis ist es zu meiner großen Leidenschaft geworden, seit circa 3 Jahren medial für den Tierschutz unterwegs zu sein. Ich mache also ganz viel ehrenamtlich, zum Beispiel in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz oder bei Tierärzte ohne Grenzen und habe auch einen eigenen Podcast, der heißt Doc Pollys Tiersprechstunde, einen YouTube-Kanal, wo ich viel erkläre, dann Instagram und Facebook ist bei mir auch immer sehr informativ. Und habe ganz viele TV-Auftritte, TV-Shows, die ich begleite, in Live-Sendungen bin und erkläre. Mein Motto ist immer, Wissen ist Tierschutz. Und da freue ich mich immer sehr, dass ich über die medialen Möglichkeiten, wie auch Vorträge auf Veranstaltungen für Tierbesitzer oder Tierärzte oder tiermedizinische Fachangestellte, dieses Wissen streuen kann, damit es unseren lieben Haustieren besser geht.
Und deswegen streust du heute hier bei uns den Teil 2, nämlich das genau. Wissen über die Gesundheit unserer Hunde. Und zwar vor allen Dingen mit dem Wegschieben von falschen Annahmen oder von Mythen. Wir haben im ersten Teil schon einige, spannende Themen aufgegriffen. Ich würde heute weitermachen ganz gerne nochmal mit dem Thema Chemie im Zeckenschutz. Ich werde doch meinem Hund kein Gift aufs Fell streuen. Und da gibt es doch ganz viele andere tolle Mittelchen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären, was mit den tollen Mittelchen vielleicht doch nicht so toll ist.
Genau. Erst einmal muss man wissen, dass Flöhe und Zecken dem Tier Leid zufügen können. Flöhe natürlich, weil sie einerseits Blut saugen, weil es juckt und weil sie auch zu einer Flohspeichelallergie führen können und unter anderem noch einen Wurm übertragen können, wenn der Floh abgeschluckt wird. Und Zecken können schwerwiegende Erkrankungen übertragen, die zum Beispiel die roten Blutkörperchen kaputt machen, wie die Babesiose, die Borreliose, die Organe zerstören kann, zu Gelenkserkrankungen und Schmerzen führen kann. Und die Erkrankung kann wirklich bis zum Tod führen. Die Liste ist lang, was Zecken alles übertragen können. Und damit wir unsere Tiere vor diesen Erkrankungen schützen, muss man wirksame, verträgliche Medikamente verabreichen. Und damit sie wirksam sind und verträglich, braucht man Studien, Zulassungs. Da gibt es halt Zulassung für, so nennt man das. Und das funktioniert, wenn wir die Zecken und Flöhe wegbekommen wollen von dem Tier, nur indem wir Zecken und Flöhe töten, und zwar rechtzeitig. Und das wiederum können nur Medikamente, und die sind in Deutschland eben an Tierversuche gebunden, die eben dann nur über den Tierarzt oder die Apotheke abgegeben werden dürfen. Und die große Sorge, die jetzt immer überall rumschwirrt, ist, dass diese Mittelchen jetzt unseren Tieren schaden, weil sie ja auch die Flöhe und Zecken abtöten. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass das nur ein Nervengift für die Flöhe und Zecken ist, aber nicht für das Tier selber. Und dass diese Medikamente langjährige Studien durchlaufen haben, wo bewiesen wurde, dass da nur ganz wenig Nebenwirkungen bei auftreten können. Denn wenn das so dramatische Nebenwirkungen wären, wie immer in den Medien rumgeht, dann hätten die ja ihre Zulassung nicht bekommen. Außerdem haben diese Medikamente Wirksamkeitsstudien. Das heißt, die können sagen, nach so und so vielen Stunden, nach so und so vielen Zecken sind so und so viel Prozent davon tot runtergefallen, damit wir die Tiere eben auch vor den Erkrankungen schützen können. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Tropfen in den Nacken träufeln, ich kann Tabletten geben, ich kann eine Jahresspritze geben, ich kann dem Tier ein Halsband umlegen. Aber da gibt es auch wieder Unterschiede. Denn es gibt auch Halsbänder im freien Handel, die haben überhaupt kein Medikament drauf. Das sind frei verkäufliche Halsbänder, die können das nicht gewährleisten. Die können und dürfen auch gar nicht abtöten können. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bernsteinhalsband umlegen, ein Keramikhalsband oder den Hund mit Schwarzkümmelöl oder Kokosöl einreiben oder irgendeinen Magneten umhängen, das alles tötet definitiv keine Flöhe und Zecken und kann das Tier nicht vor diesen Erkrankungen schützen. Jetzt schreien aber manche auf, ich höre es jetzt schon. Es gibt aber da so eine Studie bei Kokosöl, dass das wirklich eine Abwehrwirkung hat. Repellent-Wirkung nennt man das, Abwehrwirkung. Und ja, in dieser Studie, die wurde in Berlin gemacht, wurde auf einer Platte Kokosöl aufgestrichen, dick und fett. Und dann hat man wohl gesehen, dass das wohl die Biester ein bisschen fernhält. Ja? So, es würde aber bedeuten, dass wenn wir das auf unseren Hund umeichen wollen, dass wir den kompletten Hund in Kokosöl...
Ich sehe ihn schon wie eine wandelnde Kokosnuss. Stinkend, genau. Fettig, also nicht zum Anfassen.
Hund, wenn wir diese Bedingungen schaffen wollen, müssten wir den kompletten Hund jedes Mal, bevor wir nach draußen gehen, komplett in Kokosöl tunken. Dass dadurch dann aber die Atmungsaktivität des Fells und alles, die Haut, das würde ja nicht funktionieren. Und das, weiß nicht, warum das immer noch als Mythen und Märchen überall rumzaubert, funktioniert halt einfach nicht. Wenn wir einen vernünftigen Floh- und Zeckenschutz haben wollen und Schutz vor den Erkrankungen, müssen wir es ausprobieren. Und da müssen wir wirklich gucken, was brauchen wir und was verträgt mein Hund. Ich habe zum Beispiel 2 Hunde gehabt und die kleine Hündin, die Heidi, die verträgt die Halsbänder nicht so lange. Ich nehme die Halsbänder nur, wenn ich mit ihr in den Süden Europas verreise, weil die Halsbänder können auch Flöhe und können auch Mücken fernhalten, die dort wiederum Herzwürmer und die Leishmaniose übertragen. Das heißt, wenn ich weiß, ich verreise in den Süden, bekommt sie kurzfristig das Halsband um. Hier in Deutschland bekommt sie aber die Tablette, weil sie die gut verträgt. Die tropfenden Nacken verträgt sie mit der Haut auch nicht so gut. Die nehme ich bei ihr nicht. Bei meinem großen Hund, der hat das Halsband super vertragen. Der hat das mehrere Monate immer drum gehabt. Passte alles. Ja, wenn ich jetzt aber einen magen-darm-kranken Hund habe, dem gebe ich natürlich nicht die Tablette. Und die Wirkweise ist weder eins schädlicher noch als das andere. Viele denken ja immer, die Tablette ist viel schlimmer als das Spot-on, was man in den Nacken tut, weil man es ja nur äußerlich aufträgt. Aber das geht ja auch in den Körper rein. Ne? Also da muss man wirklich gucken, welchen Schutz brauche ich. Will ich auch eine Repellent-Wirkung dabei haben, eine Abwehrwirkung, auch gegen Mücken? Ja, wenn ich natürlich eher einen Hund habe, der auch noch zusätzlich ein Milbenproblem hat, dann nehme ich lieber die Tablette, weil die wirkt zufällig auch noch gegen die Milben. Ja, oder wenn ich
einen Hund habe, der viel ins Wasser geht, ne?
Ja,
wenn die Hunde macht vielleicht auch nicht so praktisch.
Genau, um das Gewässer zu schützen, dann nehme ich lieber die oralen Medikamente. Oder wenn ich kleine Kinder im Haushalt habe, die viel mit dem Tier kuscheln, bin ich auch mal ein Fan davon, eher oral zu behandeln oder mit dieser Jahresinjektion. Also das kann man und sollte man auf jeden Fall mit seinem Tierarzt besprechen, was möchte ich, wie ist auch mein Tier und individuell entscheiden. Und sollte es dann mal in den seltenen Fällen zu Nebenwirkungen kommen, findet man immer irgendwie eine Alternative.
Mhm. Ja. Das Thema, das Kreuzkümmelöl, da gab es ja auch eine Studie dazu, aber da sagst du auch, das ist ähnlich wie mit dem Kokosöl. Wahrscheinlich müsste man die quasi ständig damit einreiben. Und das ist ja wiederum auf der anderen Seite auch nicht so gesund für den Hund.
Also vom Kreuzkümmelöl habe ich jetzt noch nichts gehört. Hm. Ich habe es nur vom Schwarzkümmelöl gehört.
Entschuldigung, genau, Schwarzkümmelöl, genau, vom Schwarzkümmelöl.
Ja. Sorry. Nee. Ja. Also da muss man ja auch ganz klar sagen, die Dosis ist auch da ganz relevant, weil das kann ja auch irgendwann giftig werden. Ne?
Genau.
Und im Umkehrschluss, wenn man jetzt irgendwas Freiverkäufliches nimmt, ne? Also meine Mutter könnte sich auch in den Keller stellen und auf dem Halsband irgendwas draufschmieren und im Internet schick verkaufen und sagen, das wirkt super gegen Flöhe und Zecken. All die Sachen, die nicht verschreibungs- und apothekenpflichtig sind, die irgendwo verkauft werden mit irgendwelchen Behauptungen, die sind nicht auf Verträglichkeit getestet. Das heißt, ich kann kann meinem Hund mit so einem Zauberzeugs in Anführungsstrichen viel mehr Schaden zurichten, als die wirklich auf Verträglichkeit getestet wurden. Und das geht immer in meinen Kopf nicht rein, dass viele Leute denken, dass diese ganzen Sachen, die so im Netz rumschwirren oder die man überall so kaufen kann, angeblich so viel natürlicher und harmloser sein soll, wo ich sage, hey Leute, die wurden alle gar nicht getestet, wie könnt ihr sowas behaupten? Also ich habe auch schon bei mir in der Tierarztpraxis wirklich super entzündete Hälse gehabt von diesen frei verkäuflichen Halsbändern, ne? Mhm. Aus dem normalen Tiershop. Also da bitte Vorsicht.
Tatsächlich, also der Rat, lieber mit dem Tierarzt drüber reden, was könnte das Beste für meinen Hund sein und aus dann die entsprechenden Sachen im Zweifelsfall ausprobieren.
Ja, und gut, bei einer Sachen,
Spritze kann ich es natürlich nicht ausprobieren. Da ist die Wirkung, wenn du sagst, das ist jetzt ein Jahr, dann hat er das jetzt erstmal.
Genau. Die Sachen sind ja auch teilweise giftig. Also was ich immer höre, was noch so wirken soll, hier Knoblauch, Zwiebeln und sowas, also um Gottes Willen, das ist giftig für Hunde, ne? Also bitte Vorsicht.
Genau, das ist tatsächlich auch die andere Seite, die ganzen Zwiebelgewächse. Ich kenne das auch, dass man sagt, ich gebe dem immer Knoblauch zu fressen und dann kommen auch keine an ihn ran. Ja, vielleicht, weil er auch nicht so lange lebt, ne?
Ja, genau.
Ja,
Mann,
das
Mann.
Ist also sozusagen ein sehr wichtiges Thema auch und vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu der Hinweis, wir haben das darüber auch berichtet, Zecken sind kein Thema nur im Frühjahr, Sommer bis Herbst, sondern sie sind ein Ganzjahresthema. Auch das, ihr Lieben da draußen, lasst euch das nochmal gesagt sein, Zecken gibt es immer und
es gibt
es wird
keine
immer
Zecken.
schlimmer.
Ja. Durch die Klimaerwärmung und das Reiseverhalten, es gibt keine Zeckensaison mehr. Also
Genau.
Ich ziehe im Dezember die Zecken in der Praxis und im Januar auch, da gibt es keine Lücken.
Genau, also das nochmal sei gesagt, verlasst euch nicht darauf, weil ihr im März keine Zecke am Hund findet, dass er quasi unempfindlich ist.
An
Die
dieser
kommt
Stelle
dann.
möchte ich, Entschuldigung,
Ja.
an dieser Stelle möchte ich auch ganz gerne auf die Internetseite verweisen von der ESCAP. Da schreibt man ESCCAP. Da findet ihr ganz viele tolle Informationen zu Flöhe, zu Zecken, also zu Parasiten, Endoparasiten, auch Würmer. Ihr könnt da einen Wurmtest machen, wie oft ist es sinnig, mein Tier zu entwurmen. Das geht ja da weiter mit der Chemie und den Behauptungen. Also wirklich eine tolle Seite, ESCAP, ESCCAP.
Genau. Würmer wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja, Würmer, die sind ja für mich auch nicht gefährlich, ist auch kein Problem. Dann kriegt er halt dann mal, gucken wir mal den Kot an, wenn ich was sehe, dann kriegt er einen Wurmkur und ansonsten ist doch alles in Ordnung.
Ja, Klassiker. Ich meine, der Kot meines Tieres ist doch sauber, ich sehe den doch jeden Tag, da ist doch nichts, der hat doch keine Würmer. Gefährlich. Es ist so, dass die Wurmeier ja aufgenommen werden und dann zu erwachsenen Würmern werden im Darm, den Darm schwer schädigen, das Tier nimmt ab und im schlimmsten Falle kann es sogar daran versterben. Die wirklichen Würmer, die wir dann im Kot sehen, sind dann ja nur die Leichen, wenn dann mal irgendwann ein Würmchen im Darm abstirbt. Das heißt, wenn unser Kot von den Tieren toll aussieht, heißt es nicht, dass keine Würmer da sind. Denn wir finden das nur raus, wenn wir eine Kotuntersuchung machen, am besten 3 Tage sammeln. Und dann schauen wir Tierärzte nach einem bestimmten Verfahren unter dem Mikroskop, ob wir sogenannte Wurmeier finden. Aber auch da Vorsicht, denn nicht jeder Wurm setzt zu jeder Zeit immer seine Eier ab. Das heißt, wenn wir keine Eier finden, heißt es nicht, dass keine da sind. Und aus dem Grund, das werdet ihr auch bei der ESCAP dann sehen, auf den Informationsmaterialien dort und bei dem Entwurmungstest, sollte man mindestens 2-mal im Jahr entwurmen und die anderen Male im Jahr den Kot untersuchen lassen. Denn es gibt zum Beispiel einen Wurm, der total selten vorkommt, aber auch dann, wenn er vorkommt, total selten Eier absetzt. Und wegen diesem Biest sollte man 2-mal im Jahr entwurmen und die anderen Male eben den Kot untersuchen lassen. Goldene Regel ist, wenn ein Hund draußen rumläuft, 4-mal im Jahr. Wenn ein Hund draußen Scheiße frisst, circa 12-mal im Jahr. Und da ist es wirklich ein Trugschluss. Also ich habe letztens auch noch eine Katze operiert, die Besitzer hatten auch nicht entwurmt und die hatte einen schweren Verdacht auf den Darm. Problem. Wir haben dann alle Diagnostik gemacht und haben dann notoperiert, weil wir dort Verdacht auf einen fadenförmigen Fremdkörper im Darm hatten und es waren dann hinter Würmer und ich habe sowas noch nie gesehen. Die Würmer haben sich wirklich durch die Magenwand, durch die Darmwand gefressen und sind frei in der Bauchhöhle geschwommen. Ihr könnt euch das Video auf meinem Instagram-Kanal angucken, da habe ich in der OP gefilmt, wie ich durch dieses Loch diesen Wurm noch lebendig rausziehe. Es war so schlimm und traurig. Und das Tier konnte ich wirklich nur einschläfern. Da konnte ich nichts mehr zusammenpflücken, weil das alles kaputt gefressen war von den Würmern. Und die Besitzer haben auch keine Würmer im Kot gesehen. Ja? Mhm. Und für uns Menschen ist das übrigens auch nicht ganz ungefährlich. Das sind ja auch Zoonosen, also man kann sich da auch anstecken. Das ist nicht ganz ungefährlich.
Absolut. Und das Thema, wann ist es denn sinnvoll? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Hund habe, der draußen jetzt nicht Kot, aber mal eine Maus fängt und ähnliches. Gibt es so eine Karenzzeit, nach der ich dann unbedingt vielleicht doch vorsichtshalber mal eine Wurmkur machen sollte, wenn er so eine Maus gefangen und gefressen hat? Gibt es
Ja,
so ein...
genau. Also es geht ja immer darum, dass man die gewisse Regelmäßigkeit der Entwurmung hat. Denn man will immer eine massive Verwurmung des Körpers vermeiden. Und du musst deinen Hund halt in eine Risikogruppe einteilen. Und wie ich gerade schon sagte, wenn dein Hund mal zwischendurch eine Maus frisst oder an irgendeiner Scheiße schnüffelt oder leckt oder whatever, dann sollte man eben den 12-mal im Jahr entwurmen. Und wenn der Hund artig ist und nichts aufnimmt, dann 4-mal im Jahr. Und das hängt eben von der Risikogruppe ab. Und dann, wenn man den dann eingeteilt hat, sollte man in diesem Rhythmus bleiben, um das Tier immer annähernd wurmfrei oder wurmarm zu halten, damit es nicht daran erkrankt.
Okay, also auch mal gelegentlich eine Maus heißt, lieber jeden Monat.
Ja.
Das ist doch schon mal eine Aussage, weil das gibt ja auch viele, die sagen, ja, der frisst mal eine, aber das mache ich halt nur im Frühjahr und im Herbst, ne?
Das wäre mir zu gefährlich. Weil was sieht denn der Besitzer vielleicht auch nicht, wenn der Hund freiläuft, ne? Wenn er sich schon so eine eklige Maus reinkloppt, dann will ich nicht wissen, wenn da mal noch so ein Stück Karnickel im Busch liegt oder ein stinkendes Kotstück oder so. Also da hat man einfach die Risikogruppe, dass man dann sagt, lieber 12-mal im Jahr. Und man muss ja auch nicht 12-mal im Jahr entwurmen. Ich kann ja auch nur 2-mal im Jahr entwurmen und die restlichen 10 Male dann die Kotuntersuchung machen.
Stimmt, das ist auch noch eine Möglichkeit und nur dann sozusagen gezielt
Genau.
aktiv werden. Das ist auch eine gute Lösung, dass man nicht jedes Mal gleich draufhauen muss mit der Chemie, ne? Weil da
Ja.
haben wir wieder das Zauberwort, sondern dass man sich sozusagen erstmal absichert und abklärt, ob es sinnvoll, nötig oder notwendig ist. Jetzt kommen wir zu dem Thema, das ich auch immer so ganz gerne sage, ne? Mein alter Hund, auch mein Hund ist ja schon so alt. Ach, der braucht nicht mehr so viel Bewegung. Guck mal, der läuft doch eh schon so langsam. Ach nee, wir bleiben mal lieber drin. Ist das wirklich so, dass ein alter Hund weniger Bewegung braucht?
Also, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil jeder Hund individuell ist und auch sehr alte Hunde teilweise sehr aktiv sein können und noch viel fordern. Wichtig ist zu dem Thema zu sagen, dass das in meinen Augen noch in den Kinderschuhen steckt, in der Tiermedizin alte Hunde frühzeitig Schmerzhaftigkeiten aufzudecken. Denn wenn ich mit meinem Hund ganz normal zum Impfen gehe, dann gehört zu der allgemeinen Wirkung Untersuchung wirklich nur dazu, mal ins Maul schauen, Zähne, Nase, Augen, Ohren, Lymphknoten, Herz, Lunge, Bauch abtasten, nach Knüppelchen gucken, nach Flöhrchen gucken, Gewicht kontrollieren, Fieber messen, Krallen anschauen, Herz, Lunge abhören. All diese Standardsachen im besten Falle. Aber wenn das hier zum Beispiel schon von der Tierarzthelferin in den Raum gesetzt wurde und dann nur noch auf den Tisch gehoben wird, dann fällt ja gar nicht auf, wie der Hund eigentlich läuft. Und bei uns in der Praxis ist das Standard, dass bei älteren Tieren standardmäßig gefragt wird, wenn der länger gelegen hat, braucht der ein paar Schritte, um mit dem Arsch hochzukommen und vernünftig zu laufen? Oder wenn der länger gelaufen ist, hat er dann vielleicht einen kleinen Tick im Gang? Das sind dann schon Anzeichen. Aber auch beim Jungtier, wie der geht, vom kleinen Pinscher her oder die ganzen kleinen Hunderassen haben ja häufig eine Kniescheibeninstabilität,
Wollte ich
dass die
gerade
so,
sagen, ne? Der Jack
dass
Russell,
die
ach mein, der hüpft immer so, der ist schon mal schon so gehüpft.
Genau, so dieses Tippeln, weil die das Knie einfach nicht beugen wollen, weil dann schmerzhaft die Kniescheibe rausspringt. Oder die großen Hunde mit ihrer Hüftgelenksdysplasie, dass der Hüftkopf nicht in die Pfanne passt. Die gehen dann hinten so wie Marilyn Monroe und wackeln mit dem Arsch so, aber belasten trotzdem beide Beinchen. Das sind halt alles Hinweise auf Schmerzen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass alle Tierärzte auch aktiv, gerade bei älteren Tieren, da nachfragen und bei jüngeren Tieren, die Rasse prädispositioniert unter solchen Erkrankungen leiden, da auch explizit nachfragen und sich das auch angucken. Oder den Tierbesitzern auch eine sogenannte orthopädische oder Lahmheitsuntersuchung anbieten. Ja? Beim Senior ist das ein ganz häufig unerkanntes Problem und wir haben da tolle Lösungen. Es gibt da die Möglichkeit, Monatsspritzen zu geben, Tabletten oral zu geben gegen die Schmerzen und Entzündungen. Es gibt die Möglichkeit, mit Ergänzungsfuttermitteln zu arbeiten, die schön unterstützend für die Gelenke helfen. Physiotherapie auch heutzutage noch viel zu selten genutzt für alte Tiere, um Muskulatur aufzubauen. Idealgewicht ist natürlich hier eine ganz große Hausnummer. Viele ältere Tiere sind übergewichtig, dadurch werden die Gelenke zu sehr belastet. Und deswegen da bitte gerne euren Tierarzt darauf ansprechen, dass er sich einmal orthopädisch das Tier anguckt. Dafür geht man aus der Praxis raus, lässt das Tier an der Leine ohne Leinenzug vortraben, im Schritt gehen und galoppieren, im Kreis laufen, im Slalom laufen. Man schaut sich das Tier an, wie es aufsteht, wie es sich hinsetzt, wie es im Sitzen sitzt, wie es sich hinlegt. Dann Treppensteigen schaut man sich an und dann auf dem Tisch guckt man sich wirklich alle Gelenke an, den kompletten Rücken, alles in Beugung, Streckung, Rotation, die verschiedensten Gelenksgriffe, Bizepssehne vorne, Kniescheibeninstabilität, Kreuzbänder, Achillessehne. Da wird wirklich einmal strukturiert alles durchgeschaut und dann wirklich auch Sachen festgestellt, wo man den Tieren dann auch echt helfen kann.
Auch das Thema Zehenarthrose ist ja auch sowas, was ganz viel verkannt wird, ne? Dass,
ja.
Oder gar nicht bemerkt wird, dass die Hunde da Schmerzen haben. Ja?
Ja, ja.
Das ist auch was sehr Wichtiges, das stimmt. Also Schmerzkontrolle ist was ganz Wichtiges und der Hund ist eben, vielleicht würde er sich viel mehr bewegen, wenn er nicht Schmerzen hätte.
Genau. Und ich bin jetzt seit über 17 Jahren im Beruf und ich sage es dir, wie es ist, es kam noch nie ein Tierbesitzer zu mir in die Praxis, hat gesagt, ich habe einen alten Hund, können Sie mal bitte gucken, ob der Schmerzen hat. Die kommen immer erst, wenn die stocklahm sind oder was ganz Offensichtliches ist. Und hier muss ich ganz klar sagen, ein Tier kann auch schon Schmerzen haben, auch wenn es noch alle vier Beine belastet. Ja, also viele denken immer, der Hund muss auf drei Beinen laufen und das ist dann erst Schmerz. Ne? Das
absolut,
ist so
die stecken
viel
einfach unheimlich viel weg, ja.
Deswegen hier meine Motivation an euch da draußen, alle, die es hört, wenn ihr ein prädispositioniertes, ich kriege das Wort heute nicht raus, mein Gott. Ein Tier hat
prädisponiertes.
Danke.
Bitte.
Rasse hat, die zu Kniescheibeninstabilität, Hüfte- oder Ellbogendysplasie neigt, gerne schon in jungen Jahren die Tiere untersuchen lassen, am besten schon im Welpenalter. Da gibt es auch Früherkennungsmaßnahmen. Oder eben beim älteren Tier aktiv dem Tierarzt darum bitten, eben einmal orthopädisch eine Lahmheitsuntersuchung zu machen. Da würde man noch viel mehr entdecken und den Tieren helfen können.
Absolut. Also Bewegung, wir haben es schon angesprochen, ne? Die berüchtigte Patellaluxation, also die instabile Kniescheibe, ist was, was man ganz schnell so sich schönredet, weil der Hund ja nicht unbedingt zeigt, dass er da Schmerzen dabei hat, sondern springt halt, gerade bei den kleineren Rassen sieht man es ja springen, so lange, bis die Kniescheibe wieder reingerutscht ist, ne? So hüpfen sie ein bisschen, dann geht es auch wieder und sie sagen uns nicht, dass sie Schmerzen haben.
Ja, wenn sie wieder reinklappt, es gibt doch bei manchen,
das gibt's
wo sie
auch
gar nicht mehr reingeht.
Das
ja,
stimmt, aber jetzt mal nicht ganz so schlimme, ne? So,
ja,
so eine graduelle, es gibt ja Abstufungen darin,
ja.
Also von daher. Ja, das ist so das eine Thema. Ein anderes, was ich tatsächlich auch noch im Zusammenhang mit alten Hunden habe, was man ja auch gerne sagt, ach, so ein alter Hund, der lernt ja nichts mehr, das Gehirn baut ja ab und dem kann ich nichts mehr beibringen. Ist es wirklich so?
Völliger Quatsch. Also natürlich kann man auch dem alten Hund immer noch was beibringen und dass das Gehirn altert, ist kein Quatsch, klar, aber deswegen kann man trotzdem dem Hund was beibringen und gerade auch das kann ich nur fördern im Alter, denn wir haben ja bei vielen alten Hunden auch Gelenksprobleme und die dürfen ja dann teilweise auch nicht mehr so viel abrupte Bewegungen machen und da Denksport, Schnüffelteppiche, Leckerchensuchspiele einzubauen, grandiose Idee, um die Gelenke dann zu schonen. Und es gibt auch ja da, was die Altersdemenz bei Seniorhunden betrifft, vieles, was ich noch zusätzlich tun kann. Ich arbeite super gerne mit sogenannten mittelkettigen Fettsäuren, die man einfach ganz normal übers Futter tun kann. Sprecht da gerne eure Tierärzte drauf an. Das ist ein super Nährstoff fürs Gehirn dann und keine Medizin in dem Sinne. Dann kann man noch mit einem Durchblutungsmedikament arbeiten, denn das Gehirn und auch das Gehör sind ja mit Miniaturgefäßen durchblutet, die ganz gerne vergalken und alt werden. Und da kann man eben auch mit einem tollen Medikament, was man zweimal täglich gibt, das kann man übrigens auch einfach so beim Tierarzt kaufen, das ist nicht verschreibungspflichtig, die alten Tiere unterstützen. Und damit kann ich halt das Fortschreiten der Altersdemenz und der Schwerhörigkeit bisschen vorbeugen. Ich kann es damit nicht stoppen, aber ich kann es damit verlangsamen. Und damit sollte ich auch rechtzeitig beginnen, wenn man erste Anzeichen bemerkt. Das umstrittene Cannabisöl, wenn man damit arbeitet, sollte man regelmäßige Leberwertkontrollen machen. Dem sei ja auch teilweise zugeschrieben, dass es gegen Altersdemenz und auch bei Arthrose unterstützend sein könnte. Ja.
Wobei es da ja auch, glaube ich, davon abhängt, manche Hunde verwerten es und manche eben halt nicht. Also es ist nicht keine Garantie, ne?
Ja, es hängt da auch ein bisschen von den Prozenten ab. Das gibt es ja in verschiedenen Prozenten und dann sollte man es auch eher auf die Backenschleimhaut auftragen und nicht direkt runterschlucken lassen, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Also das muss man einfach ausprobieren und abwägen, ob man das riskieren und probieren möchte. Ist so ein bisschen umstritten. Ja, und da kann ich nur sagen, auch ein alter Hund sollte beschäftigt werden, auch geistig. Und da kann man eben, wie gesagt, auf Ergänzungsfuttermittelbasis und auch auf medikamenteller Basis wirklich schön unterstützen.
Das heißt, ein alter Hund ist noch nicht abzuschreiben, sondern gerade erst recht sollte man ihn beschäftigen, eben um zu verhindern, dass man ihn abschreiben muss, sozusagen
genau,
geistig.
Das hast du schön zusammengefasst. Vielen Dank.
Sehr schön. Und bevor wir hier geistig irgendwie auch abbauen, würde ich sagen, vielen Dank, liebe Doc Polly, für den zweiten Teil der Mythen und Aufklärung zu falschen Annahmen bei der Hundegesundheit. Wir sind schon wieder lange am Reden. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen Teil 2 und bin gespannt, was uns vielleicht noch als nächstes Thema mal einfällt. So lange aber nochmal der Hinweis, dass du natürlich auch einen Podcast hast, der noch sehr viel mehr über tierärztliche Aktivitäten und Tipps sozusagen bereithält für unsere Hörer.
Genau. Ja, super gerne. Also schaut mal vorbei bei Doc Pollys Tiersprechstunde. Da habe ich auch tolle Experten eingeladen, Tierärzte, die in den einzelnen Bereichen wirklich nochmal spezialisierter sind als ich. Und wenn ihr sehen wollt, wie so eine Narkose abläuft oder wie ein Zahn gezogen wird oder ein Tumor entfernt wird, folgt mir gerne auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Da sind immer tolle informative Dinge dabei, die, wenn ihr es wisst, eurem Tier wirklich viel mehr Wohlbefinden machen, wenn diese ganzen Regeln beachtet werden. Also wirklich, würde mich freuen.
Also lieber mehr Wissen sammeln statt Mythen. Und in dem Sinne, vielen Dank, liebe Polly.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute euch.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.